Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Es gehört zu meinen persönlichen Jahresanfangstraditionen, das Lesezeichen des Losungsheftes herauszutrennen und ganz vorne beim ersten Tag einzustecken. Damit kann das neue Jahr beginnen. Auf diesem Lesezeichen ist die Jahreslosung aufgedruckt. So begleitet sie mich durch das ganze Jahr. Ich habe sie fast täglich vor Augen, zumal ich auch noch einen Ausdruck in meinem Arbeitszimmer habe. Von daher war ich sofort begeistert, als mich unser Pastor Jens Michael Schütz fragte, ob ich in diesem Jahr die Auslegung zur Jahreslosung machen würde. Es ist mir eine Ehre und eine Freude zugleich. Doch diese so einfach klingenden Worte, die uns im neuen Jahr begleiten sollen, in diesem Jahr 2021, die darüber stehen, die haben es in sich. Seid barmherzig, wie auch der Vater barmherzig ist. Spontan musste ich an eine Aussage unseres Bundesgesundheitsministers Jens Spahn denken, der sagte, wenn diese Pandemie vorbei ist, werden wir einander viel zu vergeben haben. Ja, Vergebung hat viel mit Barmherzigkeit zu tun. Und vergeben, wo Angst und Hass war, das ist eine große Herausforderung. Und ja, ich denke, dies wird im Jahr 2021 so sein. Sie sehen also, zur Vorbereitung auf die kommenden Wochen und Monate könnte sich eine intensivere Auseinandersetzung mit der Jahreslosung lohnen. Lesen wir einmal den Abschnitt bei Lukas, in dem sich unsere Losung findet. Ich lese aus Kapitel 6 die Verse 30 bis 37. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben, die ihnen Liebe erweisen. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Das tun die Sünder auch. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche zurückbekommen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch der Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Soweit der Text. Drei Fragen möchte ich stellen und mich so der Jahreslosung nähern. Erstens, was ist Barmherzigkeit? Und zweitens, ist der Vater barmherzig? Und drittens, wird Barmherzigkeit jetzt angeordnet? Erster Punkt. Was ist Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist anders als Nächstenliebe. Barmherzigkeit ist eine willentliche Handlung, eine Tat, und zwar gegenüber anderen. Und diese Tat besteht darin, ihnen beizustehen. Oder wie es bei Wikipedia heißt, eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig an. Ich finde diese Formulierung wirklich sehr, sehr schön. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig an. Eigentlich ist doch damit alles zum Thema Barmherzigkeit gesagt. Warum aber tun wir uns so schwer damit, sobald Barmherzigkeit konkret wird? Wenn wir uns erbarmen müssen, wie es manchmal in unserem Sprachgebrauch heißt. Vermutlich, weil wir uns eben nicht des Mülls erbarmen müssen und dann eben doch den Mülleimer heraustragen, sondern weil es um Menschen geht. Und Menschen sind anstrengend. Das wissen wir. Wir haben es im vergangenen Jahr in hohem Maße wieder einmal erlebt. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass unsere Gesellschaft sich im Ganzen seit einigen Jahrzehnten immer stärker von den sozialen Komponenten unserer Marktwirtschaft entfernt. Soziale Fragen sehen wir in erster Linie als finanzielle Fragen. Ich fand es jedenfalls eher bedrückend, als der Rückblick auf das Börsenjahr 2020 mit einer Börsenweisheit überschrieben wurde: Sei gierig, wenn alle anderen ängstlich sind. Das bedeutet doch nichts anderes, als nutze die Angst der anderen zu deinem eigenen Profit. Barmherzigkeit geht anders. In unserem Text steht es auch ganz anders. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Leid, ohne etwas zu erhoffen, gebt, so wird euch gegeben. Barmherzigkeit heißt definitiv nicht, von der Angst anderer zu profitieren, sondern dem Bedürftigen abzugeben. Auch und gerade dann, wenn wir selber gar nichts davon haben. Nun gut, wie lebt man aber nun Barmherzigkeit? In der alten Kirche stellte Kirchenvater Lactantius gegen Ende des 3. Jahrhunderts die 7 materiellen Werke der Barmherzigkeit zusammen. Hungrige speisen, Durstigen zu trinken geben, Fremde beherbergen, Nackte kleiden, Kranke pflegen, Gefangene besuchen und Tote bestatten. Das Bequeme an unserer modernen Gesellschaft ist, dass wir all diese Tätigkeiten, die hier aufgeführt werden, diese unzweifelhaft wichtigen Dinge, ausgelagert haben. Wir persönlich müssen uns nicht mehr darum kümmern. Als Teil einer Demokratie sind wir eigentlich nur noch dafür verantwortlich, dass es ordentlich organisiert wird. Aber auch dafür haben wir Entscheidungsträger bestimmt und müssen selbst nichts tun. Gut. Im letzten Jahr haben wir gelernt, dass diejenigen, die sich um Alte und Kranke kümmern und sie pflegen, dass sie nicht ordentlich bezahlt werden. Und ja, wer besucht eigentlich Gefangene? Irgendein kirchlicher Dienst vielleicht? Genau, die Gefangenenseelsorge. Problematisch ist für mich dabei, dass wir auch die Verantwortung für diese organisierte Barmherzigkeit abgegeben haben. Denn der Sozialstaat, der ja Hungrige speist, Durstige tränkt und Nackte kleidet, der agiert immer auch nach Kassenlage. Ich will sagen, es wird immer da etwas getan, wo wir es uns leisten können oder wollen. Und dazu kommt dann auch noch die sogenannte Klientelpolitik. Das bedeutet, dass Parteien und Politiker lieber dort geben, wo sie einen Vorteil für ihre Stammwähler und ihre Spender sehen. Die Toten im Mittelmeer, die Menschen in den überfüllten Asylbewerberlagern, die Obdachlosen, die Fremden. Sie gehören oft nicht dazu. Wenn wir die Jahreslosung aber ernst nehmen, dann müssen wir gerade diesen Schwachen und Verlorenen eine Stimme geben und ihnen helfen. Sie sehen, so langsam wird es mit der Jahreslosung spannend. Barmherzigkeit zu leben ist keine einfache Sache. Nein, es ist herausfordernd für uns persönlich. Man stellt sich die Frage, warum sollten wir das dann tun? Warum sollten wir dieser Zumutung nachgehen? Die Jahreslosung sagt, seid barmherzig, wie auch der Vater barmherzig ist. Von daher kommen wir zur zweiten Frage. Ist der Vater denn barmherzig? Und wie lebt er das denn? Also, wie barmherzig ist er denn wirklich? In unserem Text finden wir schon einen kleinen Hinweis. Und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Das ist bei Licht betrachtet ganz schön starker Tobak. Auf das Brett muss man sich eigentlich erstmal wagen. Gütig gegen die Undankbaren und die Bösen? Wir kennen das. Wenn uns nur jemand nervt, dann verlieren wir leicht die Geduld, dann lassen wir den einfach stehen und wenden uns ab. Das vergangene Jahr hat viele Beispiele dafür gebracht. Und tatsächlich wurden unser aller Nerven bis zur Unerträglichkeit strapaziert. Und besonders herausfordernd sind die Undankbaren. Es wird viel für einen getan, man kümmert sich und anstatt Dank erntet man Kritik und Anfeindung. Unsere Politiker, die sich bemühen, können davon ein Lied singen. In unserer Gemeinde versuchen wir nicht umsonst, nicht gerade deswegen, eine Kultur der Wertschätzung und auch der Dankbarkeit zu leben und beizubehalten. Gütig auch gegen die Undankbaren zu bleiben, macht aber zweierlei mit mir. Zum einen, es fordert mich heraus. Es fordert mich heraus, den anderen nicht aufzugeben. Das tut der Vater nämlich nie, solange wir leben. Er gibt keinen von uns auf und er wendet sich nicht ab. Zum anderen, wenn ich mich über die Undankbaren ärgere, dann werde ich hinterfragt. Mache ich Dinge vielleicht nur, um Dank zu erfahren? Ist das meine Motivation? Und ist es nicht sogar so, dass ich mich als Helfer so ganz leicht, ein wenig besser als über den anderen stelle und mich über den Schwachen erhebe? Sodass ich mich selbst als der Bessere empfinden kann? Jemanden zu helfen, unbedingt helfen zu wollen, das geht leicht in Hochmut über. Aber genau dafür habe ich das Vorbild des Vaters. Keinen Dank zu erwarten oder irgendetwas zu erhoffen. Einfach nur dem anderen helfen, so wie mein Vater im Himmel es auch an mir tut. Und dann ist da noch der Böse, dem genauso vorurteilsfrei und unbedingt vom Vater geholfen wird. Was ist so Schlimmes daran? Zwei Dinge. Zum Ersten, der Böse, er hat es nicht verdient, denn er ist keiner von den Guten. Und dann besteht die berechtigte Gefahr, dass der Böse uns ausnutzen wird. Wir kennen das doch. Die Bettlerkolonnen aus den armen Gegenden Europas, die von einem Clan vor den Türen unserer Gemeinden abgesetzt werden. Wenn wir hier etwas geben, geht es in die Taschen des Clanchefs und kommt nicht dem Armen zugute. Nun ja, aber was würde der Vater tun? Bei Matthäus 5 im Vers 45 steht, der Vater im Himmel lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Das ist übrigens so nebenbei aus der Bergpredigt. Und die Bergpredigt ist quasi eine Parallelstelle zu der sogenannten Feldrede bei Lukas. Und aus dieser Feldrede ist unsere Jahreslosung. Was würde der Vater nun tun? Er lässt die Sonne über alle scheinen. Bin ich wirklich bereit zu geben, auch wenn ich ausgenutzt werde? In der Regel nicht. Und natürlich wissen wir alle, wir sollten ja auch klug sein. Denn der Betrüger, der Ausnutzende, der Böse erbeutet andere Menschen aus und den Ausgebeuteten. Den soll immer unser Herz gehören. Dennoch, Gott gibt niemanden auf. Wir werden von Gott unmissverständlich aufgefordert, auch die Feinde zu lieben. Und die Barmherzigkeit Gottes geht immer einher mit seinem liebenden Herz für alle Menschen. Die Aufgabe des Erlösers Jesus Christus ist nicht, Einzelne zu retten oder nur die Guten. Nein, alle Menschen. Jesu Hingabe und Leben ist Ausdruck dieser Liebe und sonst nichts. Und es ist diese Liebe, die zur Barmherzigkeit führt. Vielleicht mag ich deswegen den anfangs zitierten Satz aus Wikipedia so sehr, weil er auf diese Liebe, auf diese väterliche Liebe hinweist. Denn genau um diese Öffnung des Herzens geht es. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig an. Kommen wir also zur letzten Frage. Wird Barmherzigkeit angeordnet? Wird es von Gott befohlen, barmherzig zu sein, jenseits von allem Verstand und besseren Wissen? Nein, natürlich nicht. Gerade und angeordnet auch nicht. Gerade kommen wir erst aus einem Jahr voller Anordnungen und es folgen in diesem Jahr gleich wieder neue. Und ich bin ehrlich, ich habe es auch langsam satt. Aber bei Gott ist es anders. Von daher brauchen wir hier auch nichts zu fürchten. Im Gegenteil, das Wesen der Barmherzigkeit Gottes verbietet es geradezu, daraus einen Befehl zu machen. Die Liebe Gottes kennt keine Befehle, sie kennt nur Erbarmen. Um es mit einem bekannten, wenn auch wenig geliebten Philosophen zu sagen, was aus Liebe getan wird, geschieht jenseits von Gut und Böse. Das ist von Friedrich Nietzsche. Oder hören wir auf Paulus, der uns im ersten Korintherbrief zuruft, all eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Damit wird für mich klar, Barmherzigkeit ist der Ausdruck eines vor Liebe überfließenden Herzens. Das kann man nicht erzwingen oder anordnen. Und es wäre hoffnungslos, es auch irgendwie zu versuchen. Barmherzigkeit wird nicht angeordnet, sondern ist ein Mindset, wie man auf Neudeutsch sagt, eine Haltung oder auch ein Lebensprinzip. Ich werde bedingungslos vom Vater geliebt und deshalb versuche ich es auch. Denken wir einmal an die Schlussworte des Psalm 23. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen ein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Auf dieser Basis kann ich mich auch der anderen erbarmen. Im Alten Testament wird häufig darauf hingewiesen, welcher Segen auf der Barmherzigkeit liegt. Quasi als eine Art zusätzliche Motivation oder Belohnung. Zum Beispiel bei Jesaja im Kapitel 58, die Verse 9 und 10. Wenn du dem Hungrigen dein Herz finden lässt, übrigens auch eine sehr schöne Formulierung, wenn du dem Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigt, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Daraus schließe ich, dass es Gott so wichtig ist, sich zu erbarmen, dass er besonderen Segen damit verbindet. Ich erwähnte es bereits, unser Text ist Teil der Feldrede, also dem Gegenstück zur Bergpredigt. Diese Feldrede ist an die 12 Jünger gerichtet. Es geht also um Menschen, die Jesus schon lange begleiten und von ihm berufen sind. Diejenigen, die die Bedingungslosigkeit seiner Liebe aus nächster Nähe in Aktion gesehen haben. Da ist die Frau am Jakobsbrunnen. Dieses Evangelium als Samariterin aufgrund der kulturellen Differenzen gar nicht verdient hat. Da ist der römische Hauptmann in Kapernaum, der als Repräsentant der Besatzungsmacht ohnehin keine Hilfe verdient hätte. Und da ist die Witwe zu Nain, die ihren Sohn beerdigt, die nichts hat außer ihrer Trauer, sodass sie nicht einmal um Hilfe bittet. Und Jesus hilft ihnen allen. Es wird von Jesus oft gesagt, es jammerte ihn. Mit anderen Worten, das Leid der Menschen, die ihm begegnen, rührt an sein Herz. Er öffnet sein Herz für die Menschen in Not oder wie Jesaja es sagt, er lässt sein Herz finden. Das kann man eben nicht befehlen, das kann man nur lernen. Wir modernen Menschen haben schließlich auch gelernt, unsere Herzen vor dem Leid zu verschließen. Und das an sich auch aus gutem Grund, weil uns schließlich das Leid der Welt jeden Tag tausendfach und allgegenwärtig über die Medien vor Augen geführt wird. Kein Mensch kann das ertragen, ohne sich zu verschließen oder sich abzuwenden. Oder eben hilflos zu sein, da wir keine Hilfe leisten können. Denn tief in seinem Innern ist der Mensch, davon bin ich überzeugt, immer gewillt, das Leid anderer zu lindern. Dennoch leben wir in einer Welt, in der wir das gar nicht mehr so richtig können. Es ist zu weit weg und wir haben es schlicht verlernt. Vielleicht auch, weil wir die Werke der Barmherzigkeit ausgelagert haben und organisieren. Wir müssen eben keine Täter des Wortes mehr sein. Dafür haben wir Institutionen geschaffen und Organisationen beauftragt. In unseren zivilisierten Kreisen kennen wir das Leid anderer eigentlich nur noch als Statistik. Aber was ist eben, wenn der Todesfall aus der Corona-Statistik keine Zahl ist, sondern die eigene Mutter oder der ältere Bruder oder die beste Freundin? Wenn Leid konkret wird, dann wird es still bei uns. Von daher sehe ich in der Jahreslosung eine Aufforderung. Eine Aufforderung an uns, unsere Herzen, mein Herz, wieder neu für die Not anderer zu öffnen. Und dazu lade ich Sie und euch ein. Wie soll das gehen? Ich möchte euch herausfordern, an einem Experiment teilzunehmen. Was wäre, wenn wir, wann immer wir Leid sehen oder wahrnehmen, ein stilles Gebet der Anteilnahme und der Hilfe sprechen? Also wenn ein Krankenwagen vorbeirauscht, ein kurzes Herr, sei du diesen Menschen nah. Und wenn wir Leid in unseren Nachrichten haben, ein Herr, erbarme dich. Und wenn wir Menschen begegnen, die Leid erfahren oder tragen, ein einfaches Gott mit dir. Ich glaube, dies wird etwas ändern. Ich glaube fest, es wird die Situation bessern und das Leid mildern. Aber es passiert noch etwas ganz anderes. Es wird auch uns ändern. Wir könnten wieder lernen, das Leid dieser Welt mit Gottes Augen zu sehen. Oder besser noch, mit Gottes Herzen. Denn wie sagt es Antoine de Saint-Exupéry im Kleinen Prinzen, man sieht nur mit dem Herzen gut. Und das denke ich, kann man lernen. Die Jahreslosung lädt uns genau dazu ein. Sie lädt uns ein, unser Herz für Gottes Barmherzigkeit zu öffnen und die Welt zu einem etwas besseren Ort zu machen. Und das wünsche ich Ihnen, euch und mir für 2021, dass wir die Liebe unseres Vaters leben können und dass die Jahreslosung nicht irgendein Vers bleibt, sondern ein aktives Motto für dieses Jahr wird. Seid barmherzig, wie auch der Vater barmherzig ist. Amen. Wir wollen uns unter den Segen unseres Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und ein schönes Jahr 2021.